Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und wir widmen uns heute mal wieder einem Thema, das uns in den Community-Fragen recht häufig begegnet, nämlich Kommunikation in der Partnerschaft als Eltern. Welche Fallen dort lauern können und wie ihr trotzdem auf Augenhöhe kommunizieren könnt, erklärt heute Autorin Caroline Litzbarski. Sie ist seit kurzem auch selbst Mutter und teilt spannende Insights, was sie allein in dieser Zeit schon an aufschlussreichen Erkenntnissen für sich und für uns hatte. Herzlich willkommen, liebe Caroline. Schön, dass du heute bei mir im Echte Mamas Podcast zu Gast bist. Ich habe dich in meinem Intro schon mal kurz vorgestellt, aber sag doch bitte selber nochmal, wer du bist und was du so machst.
Ja, hallo, ich bin die Caroline. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Mama-Gespräche mag ich sowieso immer gerne, wenn es dann auch um das Thema Kommunikation geht, dann noch mal viel, viel gerne. Ich bin Caroline, ich nenne mich Beziehungscoach. Ich bin vom beruflichen Hintergrund Sozialpädagogin und systemische Beraterin und habe mich vor ein paar Jahren auf das Thema Beziehungen, partnerschaftliche Beziehungen konzentriert. Bin im Landkreis München und darf jetzt seit Dezember selbst auch die Transformation Mutter erleben und natürlich auch nochmal live alle Beziehungsthemen durchmachen, die ich in der Theorie schon gut beackert habe. Und ja, freue mich, hier zu sein.
Dann bin ich super, super gespannt, was du da auch über den Shift erzählen kannst vom Paar zum Elternsein, also was das auch kommunikativ dann bedeutet. Das ist ja auch, sage ich mal, das Kernthema, das uns in der Community immer wieder begegnet und wo uns auch die meisten Fragen auch dazu gestellt werden. Wenn es mal nicht ums Kind geht, geht es um die Beziehung und wie ich in der Beziehung kommuniziere, wie ich mit meinem Partner besser funktionieren kann. Deswegen bin ich schon ganz gespannt, was du da so für Tipps auf Lager hast. Mich würde aber prinzipiell mal interessieren, wie bist du denn grundsätzlich zu diesem Thema Kommunikation und besonders, Beziehungskommunikation gekommen?
Tatsächlich hat es bei mir angefangen, dass ich mich erstmal mit der Kommunikation beschäftigt habe, in meiner Coaching-Tätigkeit. Damals habe ich noch relativ offen Coaching-Themen gehabt, also ohne Spezialisierung, und habe aber gemerkt, wenn es so Bedarfe gibt im beruflichen oder im privaten Kontext, dann gibt es da oft dieses Kommunikationsthema. Also wenn ich jetzt einen beruflichen Konflikt habe, dann steckt dahinter ganz oft auch eine Kommunikation. Also warum schreibt mir die Kollegin nur E-Mails und warum ruft sie nicht einfach an und wie klingt denn diese E-Mail? Also sowas kann dann entstehen. Und dann habe ich mich, da war ich noch mehr beruflich im Coaching unterwegs, dann habe ich mal so eine Aktion gemacht zum Thema Kommunikation, so eine Kommunikationschallenge, und in der Erhebung, was sind denn deine Ziele für die Challenge, kam raus, ich möchte mit meinem Partner besser kommunizieren, war so eines der Top-Antworten. Und da habe ich dann für mich gemerkt, okay, da ist auf jeden Fall auch ein Thema drin. Und wenn wir Paartherapie anschauen, alles rund um die Paarforschung, dann ist es tatsächlich auch so, die Kommunikation ist einerseits ein wichtiger Erfolgsfaktor in der Beziehung. Es ist ein wichtiges Thema und meiner Meinung nach ist es eben auch ein Thema, was so einen gewissen Quickfix beinhaltet, denn wenn wir so eine gewisse Problematik schon in der Beziehung haben, dann ist ein erster Ansatzpunkt, die Kommunikation anzuschauen, weil wir da doch mehr Verbindung haben und weil wir dann auch in diesen turbulenten Situationen nochmal besser zueinander finden können. Es ist nicht das Allheilmittel, da darf man manchmal auch mehr arbeiten und gleichzeitig ist es aber ein sehr schöner erster Schritt. Und da bin ich halt natürlich auch immer sehr, sehr froh, wenn ich dann Menschen in Beziehungen so erste kleine Lösungen anbieten kann, damit die dann auch ihren Alltag besser leben können.
Oftmals entsteht so eine Berufung oder Leidenschaft für ein Thema ja auch, sage ich mal, aus einer persönlichen Herausforderung. Beispiel, es gibt Schlafcoaches, die heute Schlafcoaches sind, weil sie mit ihren Kindern eine Herausforderung hatten und damals sich so viel mit Kinderschlaf beschäftigt haben, um irgendwie zu verstehen, wie das funktioniert, und wollten dann eben ihre Erfahrungswerte weitertragen. Du hast jetzt gesagt, du hast in deiner Erhebung gesehen, dass das ein Kernthema ist, aber hast du selber auch in der Beziehung schon mal irgendwie den Eindruck gehabt, dass es kommunikativ nicht so hinhaut? Oder bist du eher von der Sorte, dass du sagst, hey, bei uns funktioniert das irgendwie immer alles und scheinbar können wir immer ganz gut kommunizieren. Vielleicht kann ich da ja auch Tipps, wie das so toll funktioniert, weitergeben. Wie war das bei dir?
Also tatsächlich das Gegenteil. Bei mir war das Thema Beziehung allgemein ein herausforderndes Thema. Also ich habe mich so sehr lange als beziehungsherausfordernd gesehen in meiner jetzigen Beziehung. Wir sind jetzt 7 Jahre zusammen. Das ist auch tatsächlich meine erste gesunde Beziehung oder das, was irgendwie auch so objektiv das Label Beziehung hat. Und ich war davor einfach absolut, desaströs unterwegs. Und dementsprechend habe ich mich mit dem Thema Beziehungen erstmal darauf spezialisiert. Kommunikation ist dann eben ein Tool in diesem Werkzeugkasten gewesen. Aber ich habe in meinem ersten Buch, was ich geschrieben habe, das hat den Titel Beziehung kann ich doch. Und da habe ich so diese Reise auch dargestellt für alle Menschen, die halt Herausforderungen haben in der Beziehung. Ich meine, für mich ging es jetzt bisher ganz gut aus. Immerhin so gut, dass wir dann diesen Shift als Familie jetzt auch schon nehmen konnten. Also schauen wir mal, wie das weitergeht. Und Kommunikation ist auf jeden Fall auch ein Thema in meiner Beziehung, noch viele, viele andere Themen auch. Kommunikation ist aber halt so was Dankbares, wo ich eben auch merke, wenn ich mich da ein bisschen mal bisschen in die Spur bringe, dann klappt es auch sehr viel besser. Und gleichzeitig, wir haben auch eine binationale Beziehung, das heißt, dann ist Kommunikation nochmal spannender, weil mein Partner hat eben nicht die Muttersprache Deutsch. Und das bringt dann nochmal mehr Missverständnisse, wobei ich glaube, auch mit derselben Muttersprache hätten wir ähnliche Missverständnisse.
Jetzt hast du gerade schon den Shift zur Familie angesprochen. Was hat sich denn bei euch kommunikativ seither verändert oder hat sich überhaupt was verändert?
Auf jeden Fall. Also es hat sich viel verändert. Ich glaube, ein Thema, was sich jetzt bestimmt auch in den nächsten Jahren durchziehen wird und was ich auch kenne von den Frauen, mit denen ich arbeite, ist das Gesprächsthema. Also einer von uns kommt nach Hause und worüber reden wir? Über das Kind und was hat sie gemacht und schau und hier und das und alle Kleinigkeiten. Also gerade in der Babyphase, dann sind die Themen ja sowieso sehr einerseits jetzt ja einseitig, also Essen, Schlafen, Ausscheidungen und dann vielleicht die ersten Meilensteine. Also da merke ich, die Gesprächsthemen ändern sich und das bleibt ja oft auch so, wenn man sich da nicht sehr schnell irgendwie auch mal umschiftet. Das habe ich gemerkt. Dadurch entsteht dann so ein Effekt, was ich eben auch aus der Theorie und aus meiner Arbeit kenne und was ich jetzt auch spüre. Dadurch merke ich, dass so die Verbindung etwas schwächer wird. Also ich weiß nicht mehr an jedem Tag, was mein Partner gerade so beschäftigt oder bin dann vielleicht überrascht, wenn ich dann nachfrage und ich dann eine Antwort höre. Also das ist so dann die Konsequenz von der Kommunikation. Und was ich natürlich auch merke, in einer Drucksituation, das ist so für mich ein neues Learning. Ich habe gemerkt, wenn ich in einer Drucksituation bin, hier Schlafmangel, sowieso Hormone, Kind schreit, also als Frau ist dieses oder als Mutter ist dieses Kind schreien, das trifft nochmal tatsächlich auch irgendwie tiefer und das nimmt viel mehr Fokus wie bei Männern. Also es ist tatsächlich auch rein von biologisch, so habe ich kürzlich gelesen.
Ja, deswegen wachen wir ja auch in der Nacht eher auf als die Männer.
Ja, genau. Und da merke ich plötzlich, dass ich plötzlich ganz schlecht kommunizieren kann. Und dann bin ich so, gib mir bitte das und das. Also im besten Fall sage ich noch bitte, aber ich glaube manchmal auch nicht. Aber da merke ich, das ist wie so nochmal eine ganz neue Kommunikationsherausforderung rein. Ich vermute biologisch, ich vermute aufgrund von der Anspannung, von dem Fokus, okay, Kind schreit, jetzt geht's nur noch darum. Und das habe ich auch für mich neu bemerkt, was ich auch total spannend fand. Und gleichzeitig, was sich aber verändert hat, ist, wenn ich dann in einem guten, klaren Zustand bin, ich habe gerade eine Podcast-Folge über meine ersten 4 Monate als Mama aufgenommen, mein Learning aus dem Wochenbett war, wie toll es ist, dass ich da eben gelernt habe zu sagen, was ich genau möchte und dass ich da mir auch diese Zeit genommen habe, zu liegen und mich bedienen zu lassen und dann genau zu sagen, ich bring mir bitte das oder ich möchte bitte ein Brot. Aber ich möchte bitte ganz konkret ein Brot mit Käse und Ei und bitte den roten Paprika, nicht den grünen. Und das ist auch etwas, das war eine richtig tolle Übung. Wenn ich jetzt dann mal öfter besser geschlafen habe und und wir nicht irgendwie ganz viel Babystress haben, dann kann ich genau davon dann auch noch zurückgreifen und das dann, und das ist auch etwas Neues, was dazu kam. Was übrigens ja auch einer der klassischen Kommunikationstipps ist, die ich auch gebe, diese klare Kommunikation.
Es ist total erfrischend und spannend zu hören, wie du das gerade so live erlebst. Und ich glaube, dass sich da ganz viele Mamas aus der Community und bestimmt auch Papas, wenn die zuhören, damit identifizieren können, weil das einfach so ein ja krasser Einschnitt auch ins Leben ist und man plötzlich auf so andere Sachen achtet, als man früher vielleicht geachtet hat. Aber du hast ja in deiner Arbeit ja schon vorab mit Eltern zusammengearbeitet, was die Kommunikation angeht. Was glaubst du denn, warum kommunizieren wir als Eltern plötzlich so anders, beziehungsweise teilweise wahrscheinlich auch schlecht? Du hast jetzt schon die körperliche Verfassung angesprochen, Schlafmangel und so. Warum ist es denn noch so?
Ich glaube, dass wir in der Regel, bevor wir Eltern werden, auch nicht unbedingt gut kommunizieren. Wir haben aber diese Störfaktoren nicht mehr. Wir haben einen ganz anderen Fokus aufeinander und dadurch dann diese Verbindung. Und wenn wir dann aber unsaubere Kommunikationsmuster sowieso haben, dann ist das noch in Ordnung, weil wir haben viel Zeit miteinander. Das bügelt sich aus. Mein Partner, ich verliere ihn jetzt nicht aus dem Fokus, weil ich sehe ihn eigentlich immer wieder, ohne Kind. Und dann ist, glaube ich, es verändert sich gar nicht so viel, außer halt diese äußeren Faktoren. Aber diese Kommunikationsschwächen, die wir haben, diese Unsauberkeiten, die werden eben mehr. Und die kommen dann mehr zum Tragen. Das ist das Phänomen, das ich eben beobachte. Davor, wenn ich meine Erwartungen nicht kommuniziere, dann sage ich es vielleicht nochmal dreimal oder ich habe vielleicht auch noch die Geduld, das zu sagen oder irgendwie versteht es mein Partner dann doch noch, den Wink mit dem Zaunfall. Diesen Luxus habe ich dann eben nicht mehr. Und gleichzeitig auch mit diesem, auf Paarebene passiert eben mit dieser Transformation in die Familie einfach auch nochmal was. Das ist wie auf einem Spielplatz, wenn wir auf so einem Rondell sind, was so wippt und was man austariert. Zu zweit findet man dann irgendwas so diesen Weg, dass man dann nicht hinfällt. Und wenn jetzt jemand Drittes rauskommt, muss man sich neu austarieren. Und das kommt eben auch noch dazu.
Aber rund geht's immer, ne?
Aber rund geht's immer, genau. Und anstrengend und in die Beine geht's eben auch noch. Und das kommt eben dann auch noch dazu. Und damit wird Kapazität geraubt, nochmal die Kommunikation vielleicht auszubügeln oder die Fehler auszubügeln. Also das ist das, was ich so immer wieder vermute und was ich eben auch erlebe. Generell kommunizieren wir nicht so sauber. Es klappt noch gut, es klappt auch in diesen ersten Jahren der Beziehung voll gut. Da ist es ja so, in dieser Verliebtheitsphase, da verstehen wir uns ja ohne Worte oder wir haben das Gefühl, wir kennen den Partner schon ewig. Und das ist eben auch so, mit jedem Beziehungsjahr wird das weniger. Und dann müssen wir aber mehr kommunizieren. Wenn wir es aber nicht gelernt haben, ist es halt dann eine etwas doofe Situation.
Also wenn jetzt hier gerade Eltern zuhören, die in freudiger Erwartung sind und noch kein Kind haben, dann kann man sich eigentlich, würdest du sagen, fast schon Gedanken um die Kommunikation machen, bevor das Kind überhaupt da ist, beziehungsweise jetzt schon mal genauer hinschauen, hey, wo können wir denn klarer miteinander kommunizieren? Was sind denn so klassische Kommunikationsfallen, die einem einfach auch so im Alltag begegnen?
Eine klassische Kommunikationsfalle ist, dass ich nicht kommuniziere, aber eine Erwartung habe. Das heißt, ich sehe zum Beispiel, der Müll ist voll und ich wünsche von meinem Partner, dass er diesen Müll rausbringt. Und entweder ich sage das nicht, weil ich diesen Irrglauben habe, der muss das doch wissen und muss doch wissen, dass es mir wichtig ist, etc. etc. Oder aber ich kommuniziere indirekt, der Müll ist aber voll. Und das ist so eins, das kann man jetzt mit dem Müllbeispiel machen, das kann man mit tausend anderen Beispielen machen, das kann man mit noch viel, viel größeren Themenblöcken auch machen, wobei Haushalt ja schon echt auch immer, das hat echt auch einen Wumms in der Partnerschaft. Und das ist so das eine. Wir denken nämlich, der andere kann unsere Gedanken lesen. Und das ist leider nicht so. Und das ist übrigens auch so ein Irrglaube, weil es eben am Anfang der Beziehung so gut klappt und weil wir uns da so irgendwie ohne Worte verstehen, denken wir, es bleibt so. Es gibt da, das habe ich eben auch in meinem zweiten Buch geschrieben, dieses Closeness Communication Bias. Je näher eine Person zu uns steht, desto eher glauben wir, dass sie uns versteht und desto schlechter kommunizieren wir aber. Und das ist dann eben das ist sehr tragisch. Also da kann man sich selbst mal reflektieren, die letzten Kommunikationen, die man hatte und die letzten Missverständnisse vielleicht. Also habe ich jetzt wirklich das klar ausgesprochen, was ich möchte oder nicht? Und das ist so eine der größten Fallen, die leider auch so schmerzhaft ist, weil wenn sowas jetzt 25 Mal passiert, dann fühlt sich die eine Person, das sind bei mir dann eben oft die Frauen, die aufschlagen, die fühlen sich dann nicht gesehen, die fühlen sich vielleicht irgendwie auch ja verarscht oder die fühlen, dass nur sie was einbringen. Und da sind wir dann wieder in den ganz essentiellen Bedürfnissen. Also hier wieder, wie bedeutsam die Kommunikation ist und wie bedeutsam diese kleinen Missverständnisse sind, wenn sie sich aufsummieren und wenn sie dann halt dazu führen, dass eine Beziehung so erodiert und einfach so richtig so brüchig wird. Das ist so schade, weil es eigentlich relativ einfach zu lösen ist.
Ja, das hört sich immer so leicht an, gell? Jetzt mal ein kurzer Break. Wir sind ja bei den echten Mamas. Dein Kind scheint auch gerade zu kommunizieren. Da ist alles im Lot. Oder willst du kurz gucken gehen?
Mein Partner ist da.
Okay. Ich habe im Hintergrund gehört, dass da Unzufriedenheit herrscht. Und dachte ich, wenn die Mama mal kurz gucken will, gerade in dem kleinen Alter, wäre das absolut verständlich.
Das ist nett, danke. Ich glaube, sie kommuniziert gerade mit meinem Partner ihre Wünsche und Bedürfnisse. Die macht es übrigens sehr gut.
Ja, und da gibt es dann auch nicht so viele Optionen, um die Bedürfnisse zu stillen, ne? Das ist noch ganz praktisch am Anfang. Ich muss so schmunzeln, weil du gerade gesagt hast, ja, man denkt, derjenige könnte Gedanken lesen oder man hat halt diese Erwartungshaltung. Ich bin ehrlicherweise auch schon so dazu übergegangen, weil mein Mann, der mag das überhaupt nicht, Anweisungen zu bekommen. Also der kann das überhaupt nicht haben, wenn ich sage, mach doch mal bitte das und das. Deswegen bin ich jetzt dazu übergegangen, dass ich das immer in der Wir-Form kommuniziere, dass ich sage, wir müssen noch die gelben Säcke rausstellen. Und dann ist es aber so, grundsätzlich ist das halt so seine Aufgabe oder er macht das halt meistens. Und dann weiß er grundsätzlich schon, ah, okay, ja, also das sollte ich jetzt noch machen. Aber so kommt's halt nicht so rüber, als würde ich ihm das jetzt anschaffen. Das ist manchmal ganz gut, also manchmal funktioniert das echt gut und manchmal sagt er trotzdem, ja, jetzt redest du wieder von mir und meinst aber eigentlich mich.
Gell? Ah, ja, ja. Dahinter steckt dann die nächste Ebene. Also meine Erwartungen kann ich kommunizieren, das ist ganz hilfreich, oder meine Wünsche. Jetzt ist es aber halt wie an Weihnachten. Die Kinder, die kriegen ja auch nicht alles, was auf der Wunschliste steht. Das heißt, da kommt dann eben dieser nächste Aspekt der Verhandlung. Und das klingt jetzt so bei deinem Beispiel, dann habt ihr offensichtlich schon verhandelt. Es gibt eben klare Aufgabenbereiche und Verantwortung. Das wäre dann so operativ, unabhängig von der Kommunikation, tatsächlich auch so das Nächste, was ich empfehle, damit ein bisschen Frieden im Haushalt auch kommt.
Jetzt hast du ja vorhin auch den Müll angesprochen, dieses Müllthema. Ist es dann so ein klassischer geht's noch Moment, den du auch in deinem Buch thematisierst?
Ja, Müll oder Spülmaschine, das sind so die Top-Reiter. Also Spülmaschinenbeispiele habe ich auch in meiner Arbeit ganz, ganz viele. Wir haben das Spülmaschinenthema halt sehr gut gelöst mit einem rotierenden System. Das heißt, da habe ich tatsächlich keine geht's noch Momente mehr. Ich habe eher dann so Müll geht's noch Momente. Aber tatsächlich diese Haushaltssachen, das ist so ein großes Thema. Das kann ich jetzt als Mama übrigens auch noch mal viel mehr nachvollziehen. Davor habe ich das eben einfach auch so gesehen als, okay, offensichtlich ist das ein großes Thema und ich kann es, in der Theorie kann ich es nachvollziehen. Und jetzt kann ich es aber noch mal nachempfinden, was es halt heißt, also in der Mutterschaft oder wenn man dann, wenn halt die Milchflaschen irgendwie nicht sauber sind oder so oder dieses ganze oder Wäsche etc. Also ich glaube, dieses Haushaltsthema wird in der Familienkonstellation eben dann nochmal bedeutsamer aus unterschiedlichen Gründen und dementsprechend ist dann der Wumms dann eben nochmal größer. Das habe ich jetzt eben, da bin ich jetzt eben auch nochmal drin, darf auch mal ganz neue Erfahrungen damit machen.
Und dann kannst du wahrscheinlich auch noch präziser beantworten, warum Kommunikation in der Beziehung jetzt eigentlich so wichtig ist.
Ja, genau. Und wie jetzt, du hast gesagt, geht's noch Moment, das ist halt das Wording in meinem Buch, da jetzt in so einem geht's noch Moment, ob es jetzt die Spülmaschine ist oder der Müll oder das Kind hat jetzt doch keine Stoffwindel, sondern die Wegwerfwindel oder was auch immer, in so einem Moment, die Kunst ist dann eben erstmal durchzuatmen und dann aber in der Kommunikation das irgendwie zu schaffen, dass ich nicht direkt in einen Angriff gehe. Also nicht direkt mit so Killerwörtern um die Ecke zu kommen. Das wäre auch so eine Kommunikationsfalle. Dieses immer machst du. oder nie machst du oder nie hörst du zu. Sowas kommt dann oft in so einer Situation eben raus, weil wir es auch so empfinden. Es ist nachvollziehbar, dass wir das so empfinden. Also es ärgert uns und es darf uns auch ärgern. Und gleichzeitig hat es halt Auswirkungen, wenn ich dann in diesem Ärger kommuniziere. Und da dann erst einmal in der Verbindung zu bleiben und zu kommunizieren. Und das muss auch nicht heißen, dass ich hier jetzt irgendwie ganz blumig spreche, weil wenn es mich ärgert, dann ist es ja erstmal auch so real. Da ist so eine Kommunikationsstrategie, die ich so als SOS auch empfehle, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, mal auszusprechen, was ich empfinde. So, das macht mich jetzt gerade wütend. Da sage ich dazu, das ist der Rumpelstilzchen-Effekt. Weil wenn ich jetzt meine Wut immer wieder verstecke oder versuche, nein, ich bin jetzt nicht wütend, nein, ich werde jetzt nicht wütend, dann mache ich die Wut größer. Bei Rumpelstilzchen ist es ja so, weiß gar nicht, ob man dieses Märchen den Kindern noch erzählt, das ist ja schon ein bisschen, ich glaube, es ist schon noch sehr düster, aber wenn Rumpelstilzchen beim Namen genannt wird, dann verliert es seine Macht. Und so ist es auch mit unseren negativen Gefühlen, mit der Wut. Und dann lieber mal aussprechen, okay, das macht mich jetzt wütend. Oder da merke ich jetzt, das ärgert mich total. Das macht es dann für uns handhabbarer, dieses Gefühl. Das fördert dann auch die Empathie gegenüber dem Partner und der Partnerin. Und es ist immer noch die bessere Lösung, als etwas zu sagen, wie, was uns halt auf der Zunge liegt, was so auf der Sicht, was irgendwie automatisch kommt, wie, jetzt nie machst du das, was ich dir sage. Oder du hast es schon wieder gemacht. Oder immer ist das so. Das ist destruktiver, weil es einfach auch nicht stimmt. Immer und nie gibt's einfach nicht. Und das ist auch noch so eine kleine Lösung, würde ich jetzt aber nicht allzu oft anwenden, sondern wirklich nur in den Momenten, wo wir merken, jetzt ist gerade so, jetzt habe ich gerade gar keine andere Kommunikationsstrategie mehr parat.
Jetzt hast du da schon ein paar Wörter angesprochen, die eher destruktiv sind. Ich musste wahnsinnig schmunzeln, weil ein Kapitel oder Unterkapitel in deinem Buch heißt ja auch, kann ich Arschloch zurückschreiben? Worum geht's denn da?
Da geht's darum, was Kommunikation manchmal mit uns macht. Und wir alle kennen wahrscheinlich so Sachen, da tatsächlich eher auf Kommunikationsebene. Also wir lesen eine E-Mail von der Kollegin oder wir hören vom Partner irgendwie, mach doch mal das und das oder warum ist das und das oder von anderen Personen. Wir hören da etwas und plötzlich merken wir, es ist wie so ein Schalter, der sich in uns umknipst. Das ist so ein bestimmtes Kommunikationsphänomen. Und in der Situation, in dem Kapitel, ging es eben darum, jemand liest eine WhatsApp-Nachricht und war erst total ruhig und dann plötzlich so, boah, das ärgert mich, hey, da will ich jetzt Arschloch zurückschreiben als Reaktion. Und dahinter steckt diese schöne Idee, dass Kommunikation immer auch eine Einladung ist und dass manchmal eine Art der Kommunikation, möglicherweise eine destruktive Art der Kommunikation, zum Beispiel so erhobener Zeigefinger, dass das in uns etwas auslöst, dass wir dann auf dem gleichen Niveau kommunizieren. Oder manchmal auch im gegensätzlichen Niveau, da zum Beispiel, wenn der Partner sagt, ja, wenn du das so und so machst, dann ist das und das, dann könnten wir so einen erhobenen Zeigefinger daraus hören und dann antworten wir wie ein trotziges Kind. Das ist so das Modell. Eltern, ich, Kind, ich, antwortet dann wie das trotzige Kind. Ja, dann mach das doch selber. Oder warum meckerst du jetzt? Also das ist so.
Kann ich gerne haben.
genau, kannst du mich gerne haben. Das passiert so manchmal in der Kommunikation. Da können wir uns dann immer überlegen, wollen wir so eine Einladung annehmen? Und in dem Fall, hier darf ich Arschloch zurückschreiben, dann wäre so eine Möglichkeit, sagen so, na, vielen Dank, danke für den Hinweis, schönen Tag noch, wäre dann so eine Möglichkeit, wie wir diese Einladung der Kommunikation eben abwenden. Transaktionsanalyse heißt das Konzept dahinter, also wer sich damit mal beschäftigen möchte und das googeln möchte, gibt es auch ganz tolle Materialien online dazu.
Das geschriebene Wort, das wird ja auch einfach so interpretiert, wie ich mich in dem Moment gerade fühle. Und da lese ich dann auch zwischen den Zeilen oftmals Sachen oder Ausdrücke in dem Sinn, die gar nicht da sind. Deswegen bin ich auch gar nicht so ein großer Fan von zu viel Schreiben und immer hin und her schreiben, weil da habe ich auch schon echt schlechte Erfahrungen damit gemacht, wo dann Sachen ganz anders rüberkamen, als es eigentlich gemeint war. Und insbesondere unter Eltern oder generell auch Mütter haben, glaube ich, dann auch das Problem des Zeitmangels, weshalb wir uns dann wirklich nur auf das Wesentliche fokussieren und dann nicht 100.000 Smileys noch dazu schreiben, auf Satzzeichen achten oder was weiß ich was, sondern einfach nur schnell und effizient kommunizieren. Und das klingt dann halt oftmals sehr forsch, beziehungsweise halt sehr emotionslos, ist aber eigentlich überhaupt gar nicht so gemeint. Vielleicht hast du da ja noch Tipps, die du teilen kannst, was diese geschriebene Kommunikation angeht, oder sollen wir es lieber ganz lassen?
Zu schreiben, meinst du? Würde ich gar nicht sagen. Erstmal ist ja hilfreich anzuerkennen, dass ich so eine Wahrnehmung habe erstmal, ob jetzt geschrieben oder gehört, das ist erstmal so eine Wahrnehmung auf etwas. Und grundsätzlich gilt in der Kommunikation, egal in welcher Form, Missverständnisse sind möglich. Und da können wir uns immer die Frage stellen, was könnte es denn noch bedeuten? Gerade wenn ich mich von irgendeiner Nachricht so pikiert fühle, so, hä, habe ich jetzt was Falsches gesagt? Oder ist sie jetzt zickig oder so? Dann könnten wir uns immer noch überlegen, was könnte es noch bedeuten? Und das könnte man mal für sich überprüfen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, diese asynchrone Kommunikation wie E-Mails oder WhatsApp, die bietet ja die tolle Möglichkeit, dass wir nicht synchron antworten müssen. Das heißt, da mal das Handy wegzulegen, da mal die E-Mail doch wieder wegzuklicken und vielleicht für den nächsten Tag, falls es möglich ist, zu antworten. Das macht schon einen großen Unterschied. Das kenne ich vor allem aus beruflichen Konfliktcoachings. Gerade wenn Menschen miteinander kommunizieren, die halt sehr unterschiedlich sind, die unterschiedliche Werte haben, dann steigt das Risiko von Missverständnissen und diese Häufigkeit von, wie meint der jetzt diese E-Mail und oder was steht da in dem Brief, die steigt eben. Und da entschleunigen, nicht sofort antworten, keine Schnellschussaktion, das Medium lässt es eben zu, das ist so das Erste. Als Mama kann man es jetzt vielleicht nicht immer den ganzen Tag weit aufschieben, aber gerade so eine WhatsApp-Nachricht, also muss ich da sofort antworten, können wir uns fragen, oder kann ich da nicht einfach beiseite legen und dann nochmal drauf schauen und nochmal diese Idee haben, könnte das jetzt auch was anderes bedeuten? Kann es jetzt einfach sein, hier, da keine Emojis, weil keine Zeit oder Krampf im Daumen oder was auch immer? Was könnte es noch bedeuten? Das ist auch so etwas, das macht uns wieder ein bisschen bescheiden. Das holt uns zurück von davon, dass unsere Wahrnehmung immer die Wahrheit ist. Objektiv ist es halt nicht. Dann eigentlich gibt es ja irgendwie keine Wahrheit, sondern einfach nur unsere unterschiedlichen Wahrnehmungen. Das wäre so mein Tipp. Und ich bin auch ein Fan von geschriebener Kommunikation. Also das sollten wir uns jetzt nicht nehmen lassen, weil es eben auch Vorteile bietet.
Ich muss ja gestehen, anfangs, als diese Sprachnachrichten eingeführt wurden bei WhatsApp, habe ich mir gedacht, oh Gott, ich kann doch nicht die ganze Zeit Sprachnachrichten abhören. Und teilweise bekommt man Sprachnachrichten, die sind so lang, dass man sich Notizen machen muss, um darauf zu antworten. Aber ich habe jetzt schon das ein oder andere Mal auch gerade so im Mama-Alltag gemerkt, dass es, gerade wenn es um so Themen geht, die vielleicht falsch interpretiert werden könnten und man dann auch teilweise ja vielleicht einfach nicht die Hände frei hat, um großartig zu tippen, da macht es auch echt einen positiven Unterschied, wenn man das kurz drauf spricht, was man sagen möchte, beziehungsweise wenn man jetzt eine Nachricht auch bekommen hat, die man eventuell negativer interpretieren könnte, dann einfach schnell per Sprachnachricht zu antworten. Du, habe ich dich jetzt da richtig verstanden? Meinst du das so und so? Können wir uns dann nochmal zusammenrufen oder was auch immer? Da habe ich jetzt echt schon positive Erfahrungen damit gemacht, auch wenn ich nicht so der Sprachnachrichten-Fan bin. Aber um jetzt mal auf die Kommunikation zwischen den Paaren zurückzukommen, also die Beziehungskommunikation. Würdest du jetzt auch aus deiner Arbeit sagen, dass man durch bessere Kommunikation eine Beziehung retten kann?
Also ich kann sagen, die Paar- und Familienforschung, die schaut, was ist so das Rezept für erfüllende Beziehungen, und Kommunikation ist einer von diesen Bestandteilen. Und natürlich gibt es noch weitere wie gemeinsame Zeit etc., grundsätzliche Wertschätzung. Das heißt, also wir können auf jeden Fall so mal ein Sechstel dazu beitragen mit der Kommunikation. Eine Beziehung retten, das ist natürlich jetzt etwas sehr, das ist natürlich ein großes Thema. Ich kann aber sagen, so klassische Paartherapie-Themen bei Paaren mit vielen Problemen fängt eben auch an mit der Kommunikation. Und sei es nur, dass man eben ein bisschen Frieden schafft im Alltag, dass die Konflikte anders gehandhabt werden. Oder aber, dass man vielleicht auch, das wäre dann so der letzte Schritt, dass man eben halt auch eben eine Trennung gut kommunizieren kann. Denn damit ist auch schon viel gewonnen. Damit hat halt auch die Familie was. Also als Beziehungscoach muss ich eben auch das Thema Trennung mit berücksichtigen. Das ist eben auch eine Realität. Manchmal geht's nicht anders. Manchmal ist so viel passiert und manchmal sind die Entwicklungswege einfach auseinander. Und selbst da profitiert aber ein Paar noch von Kommunikation. Vor allem Paare, die Kinder haben. Denn ein Rosenkrieg oder irgendwelche Verhärtungen zwischen den Partnern und zwischen den Ehepartnern und Partnerinnen, das ist eben auch toxisch. Und das möchte man vielleicht auch nicht. Und da kann ich mich auch nur aussprechen, davor was zu machen. Ob es jetzt eine Beziehung retten kann, ich würde sagen, in einem gewissen Stadium mit, wenn man jetzt schon merkt, man hat Herausforderungen, es ist keine gute Stimmung mehr, wenn man nach Hause kommt. Es gibt immer wieder kleine Brandherde, ohne dass es jetzt schon diese Riesenthemen gibt, wie schon Riesenverletzungen, Untreue oder so. Wenn es das jetzt noch nicht gibt, dann würde ich sagen, dann ist man mit Kommunikation auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut dran, da ein bisschen Zeit zu investieren, da sich zum Beispiel Kommunikationsrituale zu schaffen, da für sich selbst mal anzufangen, vielleicht besser zuzuhören, Fragen zu stellen, um diese Verbindung herzustellen, das kann auf jeden Fall schon mal viel lösen.
Jetzt habe ich eine ganz essentielle Frage, Caroline. Warum stellen Männer ihr Geschirr eigentlich immer auf die Spülmaschine?
Da müssten wir sie mal fragen.
Hast du also in deiner Arbeit auch noch nicht rausgefunden. Nee, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Das hat total Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Danke für die Tipps und die Insights aus deiner Arbeit. Hast du denn jetzt zum Abschluss noch was du gerne an unsere Community loswerden möchtest?
Ja, jetzt gerade so mit diesem Beispiel Spülmaschine und so weiter, also Spülmaschine und Geschirr drauf. Auch wenn es schwer ist, und auch das fühle ich jetzt, aber wenn wir so grundsätzlich immer erstmal das Positive annehmen vom Partner oder zumindest annehmen, dass es nicht böse gemeint ist, das ist tatsächlich so eine Grundhaltung, die sehr hilfreich sein kann, die wir vielleicht jetzt nicht 24/7 aufrechterhalten können, aber gerade in so Situationen dann immer wieder zu fragen, okay, das ist jetzt nicht böse gemeint, okay, das könnte jetzt andere Gründe haben, vielleicht hat er das Baby auf dem Arm gehabt und hat deshalb konnte die Spülmaschine nicht aufmachen, das Telefon hat geklingelt, also aber erstmal anzunehmen, das ist jetzt nichts gegen mich, sondern was könnte es noch sein? Und grundsätzlich gibt's irgendwo eine positive Absicht oder eine nicht böse gemeinte Absicht. Das ist auch noch sowas als kleines Gedankenspiel für den hektischen Familienalltag, kann man sich das auch mal überlegen.
Ist alles nicht böse gemeint. Das ist ein gutes Motto. Muss ich mir merken. Ja, dann danke ich dir vielmals. Wie gesagt, es war mir ein Fest, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe natürlich, dass wir bei ähnlichen Fragen aus unserer Community gerne mal wieder auf dich zurückgreifen dürfen.
Ja, sehr, sehr gerne. Würde mich freuen.
Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag.
Wünsche ich dir auch. Tschüss.
Tschüss. Es ist immer wieder schön, wenn wir in unseren Podcast-Folgen aufgreifen können, was euch als Community gerade beschäftigt. Daher gestalten wir unseren Podcast mit euch gemeinsam. Und wenn ihr euch bestimmte Themen wünscht oder ihr Fragen habt, schickt uns gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!